Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos», wie die Grönländerinnen und Grönländer um ihre Autonomie kämpfen.
Hände weg von Kalaallit Nunaat. Wie Grönland in der Muttersprache heißt, rufen sie hier in Nuuk, der Hauptstadt der Arktisinsel.
Die Insel hat gerade mal etwa 60'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sonst besteht Grönland vor allem aus Gletscher und Fjord, Eisbären und Wal. Und doch wirkt die Insel Begehrlichkeiten. Wegen der Rohstoff, der seltenen Erde, wegen der Lage. Schon in seiner ersten Amtszeit hat der US-Präsident Donald Trump öffentlich mit einem Kauf von Grönland geliebäugelt. Jetzt, in seiner zweiten Amtszeit, macht er das sehr konkret. Wie auch am Mittwoch, wo er am WEF seine grosse Rede gehalten hat.
So we want a piece of ice for world protection. And they won't give it. We've never asked for anything else. And we could have kept that piece of land. And we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative. Or you can say no, and we will remember.
Wie die Welt auf die Rede reagiert hat und was der Trump sonst noch alles am WEF angestoßen hat, das werden wir dann in einer ausführlichen Folge am Freitag zusammen anschauen. Heute reden wir darüber, was das mit den Grönländerinnen und Grönländern macht, der ganze Streit. Wie fühlt es sich an, wenn der Trump einfach sagt, ich kaufe euch? Gibt es auch Einheimische, die das befürworten? Und was machen die, die dagegen sind? Das erzählt uns heute Michael Neudecker, Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger in London. Er war gerade mehrere Tage in Grönland und uns heute zugeschaltet aus Kopenhagen. Das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hallo Michael.
Hallo.
Das waren jetzt ein bisschen viele Destinationen gewesen. Vielleicht kurz zum Verständnis. Du bist eigentlich Korrespondent in London, bald hören wir dich aber aus Dänemark.
Genau, das stimmt. Ich bin noch in London und im Sommer ziehe ich dann nach Kopenhagen und war jetzt aber schon mal eine Woche in Nuuk, in Grönland, wie du gerade gesagt hast, weil sich in diesen Zeiten ohnehin weltpolitisch ja alles mit allem vermischt.
Du bist bis Anfang Woche in Nuuk gewesen, der Hauptstadt von Grönland. Erzähl mal ein bisschen, wie sieht es dort aus?
Ich habe, bevor ich nach Grönland geflogen bin, mich in Kopenhagen mit einem Wissenschaftler getroffen, der sich schon sehr lange beschäftigt mit Grönland. Und der hat es sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Grönland ist das Awe in Awesome. Das ist tatsächlich treffend, wenn man da hinfliegt, wenn man da in den Flughafen Nuuk, das ist ein ganz kleiner, sehr neuer Flughafen, direkt am Wasser, wenn man da einfliegt und dann sieht man die Eisbergbrocken im Wasser treiben und die schneebedeckten Berge sind unheimlich nah. Also das ist tatsächlich eine unheimlich faszinierende Landschaft, Natur. Es gibt dort natürlich keinerlei Bäume, keinerlei Büsche, sehr unterhalb der Baumgrenze. Und man muss natürlich auch sagen, dass Grönland als Insel riesengroß ist, aber der bewohnte Teil ist ziemlich klein. Und das macht die Insel natürlich zusätzlich faszinierend.
Aber die meisten von diesen 60'000 Einwohnerinnen und Einwohner, die leben in Nuuk, oder?
Genau, ja. In Nuuk wohnen 19'000 Einwohner ungefähr. Das ist mit weitem Abstand die größte Stadt. Die zweitgrößte Stadt hat ungefähr 5'000. Also das heißt, Nuuk unterscheidet sich stark vom Rest der Insel. Im Norden oder auch im Osten Grönlands, da sind eigentlich viele Siedlungen, die vielleicht 50, 60 Häuser haben. Der Unterschied zwischen Nuuk und dem Rest Grönlands ist wirklich gewaltig. Nuuk gilt eher so vom Flair her, kann man sich vorstellen, wie eine dänische Kleinstadt, nur halt mit Eisbergen in der Nähe. Der Rest von Grönland dagegen ist, so wie man sich es eigentlich denkt, sehr schlecht erschlossen natürlich. Es gibt auch keine Straßen zwischen den Städten. Also man kann, wenn man von Nuuk woanders hin will auf der Insel, nur mit dem Helikopter oder mit einem der paar wenigen Inlandsflüge fliegen. Ansonsten ist die Insel natürlich eisbedeckt. Das ist ein großes Charakteristikum dieser Insel. Also vielleicht mal zur Dimension noch ein Hinweis. Grönland, nur die bewohnte Fläche, ist ungefähr so groß wie Deutschland, hat aber natürlich nur, wie du sagst, ja knapp 60'000 Einwohner, 57 sind es ungefähr, während Deutschland ja über 80 Millionen hat. Und die gesamte Insel ist 50 Mal so groß als die Schweiz. Also wirklich einfach riesengroß.
Bevor wir über das Politische reden, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über Grönländerinnen und Grönländer erfahren. Was ist das so für ein Volk? Was hast du dort für Menschen kennengelernt?
Der Großteil der grönländischen Bevölkerung besteht aus Inuit, also den ursprünglichen Einwanderern Grönlands. Ungefähr 15% sind zugewanderte Dänen. Sie sind praktisch eine signifikante Minderheit. Und die meisten wohnen eben, wie gesagt, in Nuuk. Die Grönländer sind an sich sehr, so habe ich es zumindest kennengelernt, unheimlich gastfreundlich, unheimlich aufgeschlossene, nette Menschen, aber auch sehr zurückhaltend. Die Grönländer sagen über die Dänen, dass die zu viel reden die ganze Zeit. Und das Klischee der Dänen wiederum ist ja jetzt, also die Dänen sind keine Italiener, sage ich jetzt mal, um ein paar Klischees zu bedienen. Aber ich habe mich da unheimlich wohl gefühlt, obwohl man natürlich sagen muss, in der Woche, in der ich jetzt war, also es waren unfassbar viele Journalisten dort, ist klar. Also aller Herren Länder sind da natürlich die Journalisten eingereist. Und trotzdem haben die das sehr stoisch und mit sehr viel Geduld und sehr viel Freundlichkeit ertragen.
Stoisch ist ein interessantes Wort. Dass sie um ihre Autonomie kämpfen, das steckt ja ein Stück weit in der DNA von Grönland. Schauen wir vielleicht noch so ein bisschen zuerst mal auf das Begehren der Amerikaner, Grönland zu übernehmen. Das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte, schon weit vor dem Trump, oder?
Genau, das stimmt. Grönland hat natürlich geostrategisch eine unheimlich wichtige Lage, vor allem für die Amerikaner. Es liegt wie so ein Schild im Nordatlantik, kann man eigentlich sagen. Das heißt, wenn Russland einen Luftangriff auf Amerika starten würde, dann würden Raketen sehr wahrscheinlich über Grönland fliegen. Deswegen hat Grönland so eine wichtige Bedeutung für die Amerikaner und hatte es vor allem im Kalten Krieg. Im Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, hat Amerika Grönland im Endeffekt beschützt. Dänemark war ja besetzt von den Nazis und Amerika hat Grönland, man kann sagen, eingenommen, aber im Endeffekt beschützt vor dem Angriff der Deutschen. Und direkt danach hat der damalige Präsident Harry Truman den Dänen ein Angebot gemacht. Er wollte Grönland kaufen für die damals unerhörte Summe von 100 Millionen Dollar in Gold. Die Dänen haben das natürlich abgelehnt und es gab immer wieder im Laufe der letzten 200 Jahre, kann man sagen, Versuche der Amerikaner, Grönland für sich zu gewinnen. Allerdings hat es aufgehört, als Dänemark mit den Amerikanern 1951 ein Abkommen geschlossen hat. Und dieses Abkommen besagt, dass Amerika anerkennt, dass das Königreich Dänemark die Souveränität über Grönland behält. Und gleichzeitig dürfen die USA allerdings auf Grönland praktisch unbegrenzt militärische Stützpunkte aufbauen und sich dort ausbreiten. Das war sozusagen das Entgegenkommen, damit Amerika seine eigene Sicherheit auch selbst in die Hand nehmen kann, weil Dänemark ja natürlich jetzt keine große Militärmacht ist. Und es hat eigentlich immer gut funktioniert. Die Amerikaner haben im Kalten Krieg dort an die 50 Stützpunkte und Radarstationen aufgebaut. Heute gibt's nur noch einen. Einfach weil sich die Zeiten natürlich geändert haben. Kostspielige Militärstützpunkte in anderen Ländern sind einfach nicht mehr so angesagt gewesen, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren. Jetzt ändern sich die Zeiten wieder. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum Donald Trump unbedingt Grönland für sich einnehmen will. Zumindest argumentiert er so.
Genau, auf das Abkommen würde ich gerne später dann einmal schnell kommen. Vielleicht noch zuerst, komplett unabhängig ist Grönland ja nie gewesen. Heute gehört es zu Dänemark. Wie ist das entstanden?
Also da gehe ich vielleicht jetzt nur in die jüngere Geschichte, weil natürlich gibt es eine jahrtausendealte Geschichte in Grönland mit den Einwanderervölkern, die früher versucht haben, dieses ja sehr, sehr harte Leben dort zu meistern. Es ist unglaublich kalt natürlich. Und im Jahr 1721 hat Hans Egede, ein Däne und Norweger, Grönland kolonisiert. Er ist dort hin und hat begonnen, den Grönländern die christliche Kultur nahe zu bringen. Also sprich, er hat sie für Dänemark und für Norwegen kolonisiert und später ist dann eben Grönland dem Königreich Dänemark zugeschlagen worden. Also kann man sagen, seit dem 18. Jahrhundert ungefähr gehört Grönland zu Dänemark und ist Teil des Königreichs Dänemark und ist es auch immer geblieben.
Was man auch noch muss sagen, oder? Im Umgang von Dänemark mit Grönland hat es auch einige dunkle Kapitel gegeben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich ist es nicht so, dass die Grönländer große Liebe zu Dänemark verspüren und deswegen nicht zu Amerika gehören wollen, sondern im Gegenteil, die Dänen als Kolonisierer werden natürlich schon mit sehr viel Kritik und Skepsis gesehen und zwar auch zu Recht. Am bekanntesten und am krassesten eigentlich ist die sogenannte Spiralkampagne. Die Dänen haben dort ab der Mitte der 60er Jahre bis in die 80er Jahre, also in die 1980er Jahre hinein, jungen Frauen Spiralen eingesetzt, um sie davor zu hindern, dass sie eben Kinder bekommen können. Im letzten Jahr hat eine Gruppe von grönländischen Frauen die dänische Regierung verklagt auf Schadenersatz. Die dänische Premierministerin hat sich im letzten Jahr auch entschuldigt, erstmals öffentlich dafür.
I dag siger vi og siger jeg undskyld til jer, det er gået ud over. Og de grimme sider skal ikke gemmes væk. Prævention uden samtykke. Og prævention beregnet til voksne kvinder, men brugt på barnets krop, er forkert. Og det er det, vi markerer.
Aber solche Geschichten haben natürlich tiefe Wunden in der grönländischen Gesellschaft hinterlassen. Also auch wenn man dort mit Leuten spricht, selbst mit den Dänen, die da leben, sind ungefähr 15% Dänen, habe ich auch vorhin gesagt. Selbst die haben große Vorbehalte gegenüber Dänemark als Mutterstaat sozusagen. Einfach weil die Dänen schon sehr viel falsch gemacht haben im Laufe der Jahrhunderte.
Damit ist heute, du hast eben gesagt, das Verhältnis ist ein bisschen zwiegespalten, auch zu Dänemark. Wie ist das Verhältnis denn zu den Amerikanerinnen und Amerikanern?
Naja, es kommt darauf an, wie man jetzt die Amerikaner definiert, weil das Donald Trump-Amerika ist ein anderes Amerika als die Amerikas, sage ich jetzt mal, die wir vorher kannten. Und ich glaube, also gerade in den früheren Jahren hatten die Grönländer eigentlich ein gutes Verhältnis zu Amerika. Bis in die 50er Jahre war Grönland ja eine Kolonie Dänemarks und Dänemark hat dafür gesorgt, dass die Außenwelt dort keinen Zutritt hat. Und erst als 1953 dieser Koloniestatus aufgehoben wurde, erst dann begann Grönland oder durfte sich Grönland öffnen für die Außenwelt. Und natürlich war der Einfluss des ja nicht weit wegliegenden Amerikas damals schon recht groß. Also sowohl Kinofilme als auch Coca-Cola, all das kann man dort im Museum wunderbar nachvollziehen. Das heißt, die Grönländer haben kein schlechtes Verhältnis eigentlich zu Amerika. Jetzt Donald Trumps Amerika hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Und ich habe mit vielen Grönländern und Grönländerinnen dort gesprochen und die sagen eigentlich alle, das Problem ist einfach die Art und Weise, wie Donald Trump über Grönland spricht und dass er nicht sagt, er bietet ihnen etwas an, sondern er hat ja gesagt, Grönland wird zu Amerika gehören, egal ob es ihnen gefällt oder nicht. Und diese Respektlosigkeit, die stört die Leute massiv. Und natürlich will niemand dort, also fast niemand, es gibt natürlich immer auch eine Gegenseite, von Donald Trump regiert werden.
Aber ich meine, seit Wochen berichten die Medien aus aller Welt darüber, dass Donald Trump Grönland kaufen will. Er sagt das ganz offen, wie du auch sagst, merkt man auch vor Ort. Wie präsent ist das Thema in Nuuk gerade? Also muss man sich vorstellen, jeder redet überall gerade über den Trump und über die Ankündigungen. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, genau so muss man sich's vorstellen. Es ist wirklich ein absolut präsentes Dauerthema. Am Mittwoch, Mittwoch der vergangenen Woche, als der dänische Außenminister und die grönländische Außenministerin in Washington waren, um mit J.D. Vance und Marco Rubio zu verhandeln, da wurde die Berichterstattung aus Washington überall live übertragen, wie ein Fußballfinale. Ich selber habe das mit einer Gruppe von Frauen in einem Bekleidungsladen angeschaut. Die haben dann da zwei Laptops und ein Handy aufgebaut, damit sie drei verschiedene Sender empfangen konnten, die beiden dänischen und den einen grönländischen, damit ihnen nichts entgeht. Und so war das überall, in den Cafés, überall, wo die Fernseher hängen, da wurde diese Live-Berichterstattung übertragen. Bin dann später mal in ein Sportgeschäft gegangen, da lief über dem Radio dann die Ansprache des dänischen Außenministers, also die Pressekonferenz, die er danach gehalten hat.
We had what I will describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The president has made his view clear, and we have a different position. We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also the long-term security of Greenland can be ensured inside the current framework, the 1951 agreement on the defense of Greenland.
Also das war wirklich, das ist ein absolut präsentes Dauerthema. Die Leute haben große Sorge und beschäftigt sie natürlich sehr, was auch daran liegt, dass ja Donald Trump permanent nachlegt. Also immer, wenn man ja denkt, jetzt nimmt das Thema vielleicht ein bisschen oder wird ein bisschen weniger drängend, dann legt er wieder nach und betont nochmal, dass er Grönland unbedingt für sich einnehmen will. Und das nehmen die Leute dort sehr genau wahr.
Du hast zudem auch sehr eine eindrückliche Reportage geschrieben, die wir natürlich verlinken in den Shownotes. An dem Tag eben, wo dänische Vertreterinnen und Vertreter ins Weiße Haus gegangen sind für die Verhandlungen. Mir ist sehr präsent, wie die nachher recht niedergeschlagen rausgekommen sind und vor die Medien getreten sind. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also die Leute waren eher, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, in der Innenstadt von Nuuk, waren eher irgendwie unsicher. Weil man ja nicht so genau wusste, was bedeutet das jetzt. Und es gibt ja kein Ergebnis. Das Thema geht irgendwie weiter. Und die meisten waren eher erleichtert, dass es nicht schlechter gelaufen ist, kann man sagen. Viele haben natürlich die Bilder von Zelensky im Oval Office im Kopf, was der da ja niedergemacht wurde von Trump und Vance. Diese öffentlichen Bilder gab es ja diesmal nicht. Es gab ja nur eine Warnung hinter verschlossenen Türen. Aber es war nicht so ganz klar, was bedeutet es jetzt. Also es gab eine gewisse Zufriedenheit mit der Art, wie die grönländische Außenministerin und auch der dänische Außenminister, wie die sich dort verkauft haben. Also es gibt ja diese schönen Bilder, wo die dann nach dem Treffen vor ihren Autos standen und Zigarette geraucht haben, nach einem langen Kampf. Und man wusste nicht so genau, sind sie jetzt froh oder nicht. Also diese Unsicherheit, die hat sich da schon auch die ganze Woche noch durchgezogen. Also die Leute wissen nicht so recht, wie geht's jetzt weiter.
Fast noch entscheidender als die Verhandlungen ist dann eigentlich das Wochenende drauf gewesen, also das vergangene Wochenende. Dort hat es eine ziemlich grosse Demonstration gegeben.
Hände weg von Kalalit Nunat. Wie Grönland in der Muttersprache heißt, rufen sie hier in Nuuk, der Hauptstadt der Arktisinsel.
Ja, das stimmt. Die Demonstration war die größte in der Geschichte Grönlands. Also es gab ja schon vor einem Jahr, vor den Wahlen, gab es eine Anti-Trump- oder Anti-Amerika-Demo. Allerdings war die jetzige Demo mindestens doppelt so viele Teilnehmer. Die Polizei hat geschätzt 5.000 bis 6.000 Leute. Das ist ein Drittel der Bevölkerung von Nuuk, was unglaublich ist. Ich war bei der Demo praktisch mittendrin. Die Leute sind vom Hauptplatz von Nuuk zum US-Konsulat marschiert. Und das muss man sich so vorstellen, das Konsulat ist ja ein kleines rotes Haus. Also das ist kein großes Verwaltungsgebäude, das ist ein Holzhaus mit einer amerikanischen Fahne davor. Und um dieses Haus herum sind dann fast 6.000 Menschen gestanden, auf den Hügeln hinauf. Überall standen die Leute und haben eben gerufen auf Grönländisch, Grönland gehört den Grönländern und Grönland ist nicht zum Verkaufen.
Grönland is not for sale, we want to have our own country. Greenland will always be Greenland. We don't want to have war.
I strongly believe that Europe and Denmark is a great and very important alliance for Greenland.
Der Premierminister Jens Fredrik Nielsen, der ist Anfang 30 und der wurde da gefeiert wie so ein Freiheitskämpfer. Der stand auf einem Schneehügel und hat die Fahne in die Luft gereckt und hat dann die Menge eingeschwört, hat über Megafon gerufen, die Stimme hat sich überschlagen. Also es war eine unheimlich hohe Emotionalität. Die Demo war total friedlich. Es gab überhaupt keinerlei, auch nicht nur ansatzweise Ausschreitungen. Es war wirklich ein sehr friedlicher, aber sehr starker Protest. Und ich habe mich danach mit Leuten unterhalten, die dort teilgenommen haben und auch mit dem Organisator der Demo. Und die haben alle gesagt, sie sind zwar immer noch unsicher, wie es weitergeht, aber sie fühlen sich jetzt irgendwie stärker und auch als Gemeinschaft gestärkt. Einfach, weil sie da gemeinsam protestiert haben und gesehen haben, wir sind alle hier eigentlich auf derselben Seite und wir setzen uns gemeinsam für unsere Sache ein.
Warum überhaupt wollte Trump Grönland übernehmen? Also gibt es dafür sachliche Gründe?
Tja, das ist das große Rätsel. Also wenn man es mal sachlich versucht zu beantworten, es gibt eigentlich keinen sachlichen Grund. Er führt ja an, dass Russland und China Grönland unbedingt wollten. Es seien unzählige Schiffe vor Grönland, vor allem chinesische Schiffe. Und Dänemark und die NATO seien zu schwach und könnten deswegen Grönland nicht verteidigen. Er spricht ja immer von 2 Hundeschlitten, die es da kürzlich gab, so als wäre das ein Fakt. Und deswegen gäbe es keine Alternative. Das ist faktisch tatsächlich Unsinn. Natürlich ist Dänemark als Militärmacht wesentlich schwächer als Amerika. Und natürlich braucht Grönland im Ernstfall wir auch überhaupt Europa, Amerika als Unterstützung. Aber die Amerikaner dürfen ja dort eben tun und lassen, was sie wollen. Sie dürfen ja so viele Militärstützpunkte da aufbauen, wie sie möchten. Sie dürfen so viele Soldaten dahin bringen, wie sie möchten. Also
wegen dem Verteidigungsabkommen von 1951, oder, wo du erwähnt hast?
Genau, das ist wegen dieses Abkommens von 1951 dürfen die Amerikaner dort jederzeit das Gleiche tun, als wie wenn sie Grönland besitzen würden. Also es gibt keinen Unterschied, keinen faktischen. Und die Behauptung von Trump, dass Russland und China Grönland wollen, die ist ja durch nichts gestützt. Also man kann es natürlich nicht ausschließen, gerade Putins Russland ist ja sehr unberechenbar, aber es gibt dort keine chinesischen Schiffe. Also das ist schlichtweg falsch. Also es gibt keine Unzahl an chinesischen Militärschiffen, die dort auf und ab fährt. Das ist schlichtweg erfunden. Und der zweite Grund, den er zwar nicht so ganz öffentlich sagt, aber der auch immer wieder genannt wird, sind ja die Bodenschätze, die Grönland wahrscheinlich hat. Genau weiß man es ja nicht, weil eben alles eisbedeckt ist. Aber man nimmt an, dass dort unglaublich große Vorkommen von seltenen Erden sind und Mineralien. Und natürlich im Klimawandel verändert sich das. Das Eis schmilzt ja nun leider langsam weg. Das heißt, es öffnen sich nicht nur Seewege, die Grönland potenziell angreifbarer machen, gerade für China und Russland, okay, sondern es öffnen sich womöglich auch Eisschichten überhalb der Flächen. Das heißt, es wird davon gesprochen, dass es dann einfacher werden würde, diese Mineralien abzubauen. Allerdings muss man sagen, ich habe da mit Experten auch geredet und Leuten in Grönland, das zweifeln eigentlich viele an. Also die Eisschicht ist immer noch riesig, die Insel ist immer noch unerschlossen, die Kosten, die Bodenschätze dort zu heben, sind unglaublich hoch. Deswegen schreckt ja bisher auch jeder zurück. Also das heißt, diese zwei Punkte, die er da eigentlich ernennt, sind in Wahrheit vorgeschoben. Die Vermutung ist eher, dass er aus so einem Imperialismusdrang heraus Grönland für sich einnehmen will. Einfach, er will es halt besitzen. Es gibt, das kann ich vielleicht noch hinzufügen, es gibt ein sehr interessantes Interview im New Yorker, das schon ein bisschen älter ist, in einem Magazin. Und die haben ihn schon während ihrer ersten Amtszeit gefragt, warum er eigentlich Grönland haben will. Und die Antwort darauf war sinngemäß, er liebe Karten. Und wenn er auf die Karte schaut, dann sei das für ihn total normal, dass Grönland, das ja rechts von Nordamerika liegt, dann einfach dazugehört zu Amerika. Das sei für ihn eigentlich klar, dass das eins sein müsste, genau wie ja auch Kanada im Übrigen. Also sprich, das, was Donald Trump antreibt, ist mit rationalen Argumenten nicht wirklich zu erklären.
Und doch haben sie einen grossen Impact. Ganz Europa ist im Moment in Aufruhr. Wie soll man irgendwie das NATO-Bündnis beibehalten? Soll man Soldaten schicken oder nicht? Der Trump droht mit Zöll. Wenn wir vielleicht zum Schluss einmal auf die Menschen in Nuuk zurückkommen, wie geht es Ihnen jetzt damit? Also verfolgen Sie das jetzt weiterhin so gespannt mit Live-Ticker etc.? Oder wie hast du die Menschen erlebt?
Ich denke, das wird so lange, wie das Thema dort läuft, so lange, wie Donald Trump seine Drohungen wiederholt, werden auch die Leute dort sich mit diesem Thema befassen müssen. Ich habe auch ein paar gefragt, vor allem am Anfang der Woche, wie real sie dieses Thema denn empfinden. Also empfinden die das als ernsthafte Bedrohung, dass da im Eis, im gefühlten Nirgendwo Grönland zum Spielball, eigentlich auch zum Spielfeld von Geopolitik wird. Und die nehmen das sehr ernst dort. Also einfach, weil ja Donald Trump ist und man nie genau weiß, was tut er denn als nächstes und dass er internationale Gesetze ignoriert und sich überhaupt sehr erratisch verhält, hat er jetzt oft genug gezeigt. Und dieser Faktor, der ist natürlich entscheidend. Also mir hat eine gesagt, wenn Obama uns gefragt hätte, dann wären wir sofort übergelaufen. Das war natürlich als Scherz gemeint, aber es sollte zeigen, Donald Trump ist einfach da das Problem und auch derjenige, der da die Angst und die Sorge verbreitet. Und deswegen wird es sicher auch die nächsten Wochen, vielleicht Monate, wer weiß wie lang, so weitergehen, dass die Leute dort immer wieder konfrontiert werden mit diesen Drohungen aus Washington.
Gibt es eigentlich auch Grönländerinnen und Grönländer, die das würden befürworten, wenn die USA sie würden übernehmen?
Also es gibt die Opposition, die größte Oppositionspartei in Grönland, Nalleraq, deren Parteichef, der hat gesagt, er könne dem auch was Positives abgewinnen und er finde, dass Donald Trump ja ein gerade raus sprechender Macher sei und es könnte für Grönland auch eine Chance sein. Das ist allerdings eine Minderheit. Es gibt sicher Wähler von Nalleraq, die das ähnlich sehen, die vielleicht Donald Trump toll finden. Es gibt ja auch in Amerika nach wie vor viele Menschen, die ihn toll finden. Also das heißt, die gibt es natürlich auch auf Grönland. Aber ich würde mal sagen, es ist schon die klare Minderheit.
Danke vielmals, Michael, für deine Einordnungen und deine Eindrücke.
Sehr gerne.
Das war es, unsere Folge von «Apropos» aus der Perspektive der Grönländerinnen und Grönländer. Wir haben am Dienstag übrigens auch aufgezeigt, hier bei «Apropos», wie sehr der Streit um Grönland gerade Europa überrollt und auch ein bisschen überfordert. Also wer es interessiert, dem kann ich sehr gerne auch diese Folge empfehlen. Und am Freitag werden wir dann in einer ausführlichen WEF-Folge darauf eingehen, was der Trump in Davos alles angestoßen hat. Diese Folge produziert haben Sibylle Hartmann und Sarah Spreiter. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.